Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Manchmal schlecht bezahlt und nicht immer respektiert. Unter welchen Bedingungen Lehrkräfte arbeiten und welche Wertschätzung sie erfahren, ist ein Thema bei uns anlässlich des heutigen Weltlehrertages. Außerdem schauen wir einem Schreibkollektiv dabei zu, wie es die Wikipedia weiblicher machen will. Zu all dem begrüßt sie am Mikrofon Regina Brinkmann. Hallo. Zu Beginn der Sendung blicken wir in den Libanon. Die Bilder haben sicherlich noch viele im Kopf, auch wenn sie in der täglichen Berichterstattung kaum noch eine Rolle spielen. Die Bilder der Zerstörung nach der Explosion in Beirut. Vor 2 Monaten gingen dort im Hafen mehr als 2700 Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft. 190 Menschen starben, tausende weitere wurden verletzt, weite Teile der Stadt zerstört. Darunter auch mehr als 160 Schulen. Die Folgen für die Schülerinnen und Schüler sind dramatisch, denn solange sie keine Räumlichkeiten haben, fällt der Unterricht aus. Die NGO Zeltschule ist schon seit 5 Jahren im Libanon aktiv und unterrichtet syrische Flüchtlinge. Jacqueline Flori hat das Bildungsprojekt mitinitiiert und ist regelmäßig vor Ort. Ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, wie sich die Bildungssituation von einheimischen und geflüchteten Kindern in den letzten Wochen verschärft hat.
Wir bauen schon seit 5 Jahren Schulen im Libanon für syrische Flüchtlingskinder, Zeltschulen in der BK-Ebene. Und natürlich sind auch die syrischen Flüchtlinge bei dieser Explosionskatastrophe im Grunde die Leidtragenden, weil sie einfach ganz unten in der Kette im Libanon stehen. Also es sind jetzt so viele Libanesen verarmt durch diese Explosion. So viele Libanesen haben ihr Geschäft, ihre Wohnung, ihren Lebensmittelpunkt verloren, dass die Situation natürlich ungleich schlimmer wird für die, die in der Nahrungskette, sagen wir mal, noch viel weiter unten stehen. Denn jetzt brauchten die Libanesen selbst die Nothilfe, die Gelder aus dem Ausland etc. Es ist auch in der Tat so, dass viele libanesische Schulen bei dieser Katastrophe zerstört worden sind und es im Moment nicht danach aussieht, als wäre der Staat in absehbarer Zeit imstande, diese wieder aufzubauen und zu eröffnen.
Wie läuft es denn derzeit dann in Ihren Zeltschulen, die Sie vornehmlich ja ursprünglich erstmal für die syrischen Flüchtlinge eingerichtet haben?
Ja, wir haben tatsächlich in unseren Zeltschulen erste libanesische Kinder. Etwas, was bis vor ein paar Monaten undenkbar gewesen wäre, weil wir diese Möglichkeit zwar immer angeboten haben für die Libanesen, die im Umkreis dieser Flüchtlingscamps leben, aber normalerweise der Stolz die libanesischen Familien davon abgehalten hat, ihre Kinder auf eine Flüchtlingsschule zu schicken. Mittlerweile haben wir tatsächlich die ersten libanesischen Kinder auch bei uns aufgenommen. Aber unsere Zeltschulen liegen von Beirut natürlich zu weit weg, um wirklich die Beiruter Kinder bei uns einschulen zu können, weil das 1,5 Autostunden wären.
Wäre denn dieses Modell der Zeltschulen auch etwas, was Sie vielleicht in irgendeiner Form in Beirut umsetzen könnten?
Nein, das glaube ich nicht, weil Beirut eine Großstadt ist mit mehreren 100.000 Einwohnern und dementsprechend auch sehr viele schulpflichtige Kinder hat, die niemals in Zeltschulen aufgefangen werden könnten. Außerdem unterrichten wir in unseren Zeltschulen nach syrischem Curriculum, weil wir ja die Kinder möglichst nahtlos nach dem Krieg in ihre syrische Schulbildung zurückführen wollen. Und deswegen käme das nicht flächendeckend in Frage. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch für die libanesischen Kinder in Zukunft eine NGO-geleitete Bildung durchgeführt werden muss, weil der Staat diese Bildung nicht mehr aufrechterhalten kann.
Schauen wir nochmal auf die Situation vor der Explosion. Wie war denn da die Bildungssituation für libanesische Kinder und Jugendliche, aber auch für die syrischen Flüchtlinge?
Vor der Explosion war sie für die syrischen Flüchtlinge katastrophal. Also wir haben mehrere 100.000 schulpflichtige syrische Kinder im Libanon, die seit Jahren keinen Zugang zu Bildung haben. Und für die libanesischen Kinder wurde sie zunehmend schlimmer. Der Staatsbankrott im Frühling dieses Jahres des Libanon hat dazu geführt, dass schon vor der Explosion viele libanesische Schulen schließen mussten, weil sich der Staat den Unterhalt dieser Schulen einfach nicht mehr leisten kann. Und das ist jetzt natürlich nach der Explosion noch sehr viel schlimmer geworden. Aber die Situation war auch schon davor sehr, sehr schwierig.
Gibt es denn außer Ihnen noch andere NGOs oder Initiativen, die sich um Bildung in der Region kümmern?
Also als wir angefangen haben vor 5 Jahren, gab es ganz viele internationale Organisationen, die im Libanon tätig waren. Es wurden im Laufe der Jahre immer weniger, weil die Arbeit im Libanon einfach sehr schwierig ist, auch im Vergleich mit anderen Ländern in der Region. Es ist sehr viel einfacher, von der Bürokratie, von der Infrastruktur etc. zum Beispiel in Jordanien zu helfen als im Libanon. Bei der Bildungssituation kommt zunehmend hinzu, dass es nur ganz wenige kleineren Organisationen erlaubt ist, Schulen in Flüchtlingslagern zu bauen. Der libanesische Staat erlaubt das keinen großen Organisationen, weil er eigentlich von der UN viel Geld dafür bekommt, die syrischen Flüchtlinge selbst an libanesischen Schulen auszubilden. Was er aber über Jahre nicht getan hat, trotz dieser UN-Gelder. Würde er aber an große Organisationen wie Save the Children oder UNICEF die Erlaubnis geben, Zeltschulen zu bauen, wäre das ja ein offizielles Einräumen der Tatsache, dass die syrischen Kinder eben nicht an libanesischen Schulen unterrichtet werden. Das ist also auf ganz vielen Ebenen eine schwierige Situation. Und deswegen gibt es tatsächlich nur ganz, ganz wenige, die nach wie vor sich um die Bildung der syrischen Kinder im Libanon kümmern.
Und wie geht es mit Ihnen weiter und Ihrer Organisation?
Wir werden natürlich weiterhin alles tun, was wir können. Wir haben in diesem Jahr 3 neue Zeltschulen im Libanon eröffnet. Wir unterrichten mittlerweile mehrere tausend Kinder jeden Tag. Und das werden wir natürlich auch weiter tun, auch wenn die Situation wirklich täglich schlimmer wird. Durch die Hyperinflation im Land, durch die Tatsache, dass der Libanon seit Monaten praktisch ohne Regierung ist, durch Corona und ständig wiederkehrende Lockdowns. Also es ist eine sehr schlimme Situation, aber wir versuchen weiterzumachen.
Über die schwierige Lebens- und Bildungssituation im Libanon berichtete hier in Campus und Karriere Jacqueline Flori. Sie ist Mitbegründerin der NGO Zeltschule, die seit 5 Jahren syrische Flüchtlingskinder im Libanon beschult. Es ist noch keine 2 Wochen her, da haben wir hier in Campus und Karriere über die zunehmende Gewalt berichtet, die Lehrkräfte im Schulalltag erleben. In einer Forsa-Umfrage gab jede 3. Schulleitung an, dass es in den vergangenen 5 Jahren an ihrer Einrichtung körperliche Angriffe auf Lehrkräfte gegeben habe. Und da ist es ja nicht so ganz weit hergeholt, wenn Politiker und Lehrervertreter am heutigen Weltlehrertag mehr Respekt für die Pädagogen fordern. Eine Aufforderung, die es so in China wahrscheinlich nicht geben würde. Denn in kaum einem anderen Land der Welt genießen Lehrkräfte so viel Respekt wie hier, weiß Ruth Kirchner zu berichten.
Lao She, das chinesische Wort für Lehrer, ist nicht nur eine Berufsbezeichnung, sondern auch ein Ausdruck der Ehrerbietung. Der Respekt vor Lehrern wird Schülerinnen und Schülern von klein auf eingeimpft und Disziplin im Klassenzimmer großgeschrieben. Am Nationalen Tag des Lehrers, der in China bereits im September gefeiert wird, bekommen Lehrkräfte oft Dankeskarten von Eltern und Schülern und kleinere, manchmal auch größere Geschenke. Das ist in Chinas leistungsorientiertem Schulsystem durchaus mit dem Gedanken verbunden, sich die Aufmerksamkeit und Hilfe des Lehrpersonals zu sichern und den Notendurchschnitt zu verbessern. Das hohe Ansehen von Lehrerinnen und Lehrern geht allerdings nicht einher mit guter Bezahlung. Ihr Verdienst ist mäßig und kann regional stark schwanken. Seit 2018 müssen Lehrer in China eigentlich genauso viel verdienen wie andere Angestellte im öffentlichen Dienst, was aber nicht überall der Fall ist und was außerhalb der Metropolen wie Peking und Shanghai immer wieder zu Unmut und Protesten führt. Wer mehr verdienen will, muss das staatliche Schulsystem verlassen und sich als Nachhilfelehrer verdingen. Denn um die Chancen ihrer Kinder auf einen Platz in einer guten Schule oder Universität zu verbessern, geben chinesische Eltern oft sehr viel Geld für Nachhilfeunterricht aus. Und das nicht nur bei schlechten Noten.
Von China nach Kenia. Hier sind gerade tausende Lehrkräfte an Privatschulen wegen der Corona-Krise arbeitslos und bekommen gar kein Geld. An den staatlichen Schulen sieht es da noch etwas anders aus, aber generell reichen die Lehrergehälter kaum zum Leben, wie Anke Diekans aus Nairobi berichtet.
Ein Lehrer oder eine Lehrerin an einer öffentlichen Grundschule in Kenia hat ein Einstiegsgehalt von umgerechnet etwa 200 Euro. Das ist gerade genug, um ein einfaches Haus in einer armen Siedlung zu finanzieren und das Nötigste an Lebensmitteln und Kleidung zu bezahlen. Selbst für die Schulleitung gibt es nach vielen Berufsjahren nicht mehr als ca. 900 Euro. Der Alltag ist stressig. In den Klassen sitzen häufig mehr als 80 Schülerinnen und Schüler. Da bleibt nur Frontalunterricht. Die Lehrerin spricht vor und alle wiederholen im Chor. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind die Schulen in Kenia geschlossen. Die Lehrer an öffentlichen Einrichtungen werden zwar weiter bezahlt, aber alle Angestellten von einfachen Privatschulen bekommen seit Monaten nichts mehr. Viele haben umgesattelt. Statt zu unterrichten, züchten sie Hühner oder helfen auf Baustellen aus. Wenn die Schulen irgendwann wieder öffnen, werden voraussichtlich viele Lehrkräfte fehlen.
Anlässlich des Weltlehrertages haben wir ja eben Beispiele aus dem Unterrichtsalltag von chinesischen und kenianischen Lehrkräften gehört. Jetzt geht's in ein deutsches Klassenzimmer, wo die Lehrerin mal ausnahmsweise nicht vor ihrer Klasse steht, sondern einem Gastlehrer einer Sprachschule beim Unterrichten zuschauen kann. Vivian Leue war für uns dabei.
All right, good morning everyone.
Thilo Pulch steht in einem Klassenraum im ersten Stock der Karl-Lehr-Realschule in Duisburg. Vor ihm 21 Neuntklässler.
My name is Thilo. You probably heard that I also speak German, but I will only speak English this class, okay?
Die Schülerinnen und Schüler schauen den 46-Jährigen erwartungsvoll an. Sie wissen nicht so genau, was auf sie zukommt. Dass Thilo Pulch ausschließlich Englisch sprechen wird, sorgt erst einmal für unsichere Blicke.
Don't be scared, you will be okay. Can you understand me okay?
Corona-bedingt bleibt die Klassentür die gesamte Schulstunde über auf. Und auf dem Flur spielen noch einige Kinder. Trotzdem sind die Schülerinnen und Schüler hier im Klassenraum erstaunlich aufmerksam. Pulch arbeitet für das internationale Unternehmen IF, das schon seit mehr als 50 Jahren Sprachreisen und Aufenthalte, zum Beispiel an Schulen, im Ausland anbietet. Seit einem Jahr schickt es außerdem Thilo Pulch als Teacher on the Road bundesweit in Schulklassen, um dort Lust zu machen auf die fremde Sprache und Kultur.
What do you know about Australia?
Heute steht Australien auf dem Lehrplan. Es ist das übliche Thema im Englischunterricht der 9. Klasse in Nordrhein-Westfalen. Und so kann Sprachenlehrer Pulch, der selbst Deutsch-Australier ist, schon ein wenig Vorwissen abfragen.
And the capital of Australia is Canberra?
Yeah, excellent. But we don't say Canberra, we say Canberra. They have an Australian accent and they say words sometimes differently.
Hier und da erzählt Pulch kleine Anekdoten aus seiner eigenen Zeit in Australien. 18 Jahre hat er dort gelebt.
Cricket games are really long, very boring. But Australians love them.
Und er ermuntert die Schülerinnen und Schüler immer wieder, Englisch zu sprechen.
Please speak English, all right? I don't care if you make mistakes. I'm not your teacher. You're not getting marks. This is all about you trying to speak.
Tatsächlich melden sich im Laufe der Schulstunde auch ein paar Jugendliche, die zu Beginn noch sehr zurückhaltend wirkten. Pulch spielt jetzt einen Film über Australien ab. Die Schüler müssen Fragen dazu beantworten. Sprachenlehrer Pulch erklärt später, dass es beim Lernen einer fremden Sprache immer auch wichtig sei, das Zuhören und Verstehen verschiedener Akzente zu üben. Denn das brauche man in der Praxis, egal ob im Job oder auf Reisen.
Diese Listening Skills, also die Fähigkeit wirklich zuzuhören, ist auch eine Sache, die man halt auch kultivieren muss und trainieren muss.
Am wichtigsten sei ihm aber, die Kinder in der kurzen Zeit seines Besuchs zum Sprechen zu animieren.
Dann ist es auch schön, wenn Schüler merken, dass sie auch schon kommunizieren können und gut kommunizieren können, auch wenn da halt hin und wieder mal ein Fehler dabei ist oder wenn Wörter fehlen. Und da merken die Kinder schnell, dass ja, sie eigentlich schon viel erreicht haben. Und das macht dann natürlich Spaß.
Spaß macht den Schülerinnen und Schülern der Karl-Lehr-Realschule in Duisburg vor allem auch die letzte Übung der Stunde. Sie sollen verschiedene auf Zetteln ausgedruckte Aussagen Bildern zuordnen, die vorher auf die Tische im Raum verteilt wurden.
Christmas not winter. Kabura, was ist das?
Ihr Fazit?
Die Stunde hat uns sehr gut gefallen und ich habe sehr viel dazu gelernt.
Sehr gut.
War sehr spaßig und mal was anderes.
Dass wir irgendwie jetzt gelernt haben über diesen Korallenriff.
Alles. Hat Spaß gemacht.
Er war sehr informativ.
Ja, war cool.
Ähnlich positiv fällt das Feedback der Lehrerin Kathi Wiegelmann aus, die die Englischstunde aus der hinteren Reihe beobachtet hat.
Ja, ist für die Kinder auf jeden Fall motivierender. Also die sind natürlich ganz aufgeregt und ist einfach mal was anderes als mit dem Lehrer.
Auch für sie selbst seien solche Schulstunden mit externen Experten bereichernd.
Ja, es ist einfach schön, die Kinder mal beobachten zu können. Sonst kriegt man viel nicht mit, wenn man auf seinem Unterricht konzentriert ist.
Dass Thilo Pulch am Ende noch Werbebroschüren über Sprachreisen und Auslandsaufenthalte verteilt, geht da fast unter. Letztlich scheint sein Besuch aber für beide Seiten gewinnbringend zu sein.
Geht eigentlich noch irgendetwas ohne Wikipedia? Das Schöne an diesem Online-Format, nicht ein festes Team aus Verlagsleuten stellt die Inhalte zusammen. Jeder bzw. jede der oder die bestimmte Kriterien erfüllt, kann den Wissensschatz der Wikipedia erweitern. Wobei der Frauenanteil bei der Autorenschaft bei gerade mal 9% liegen soll. Und das hat aus Sicht eines feministischen Kollektivs auch einen Einfluss auf die Inhalte und Gewichtung der Themen. Um das zu ändern, hilft zum Beispiel Schreiben. Ada von der Deken war bei einer virtuellen Schreibwerkstatt des Kollektivs dabei.
Normalerweise kommen die Autorinnen der Wikipedia in einem Projektraum in Berlin-Kreuzberg zusammen. Doch jetzt, in Pandemiezeiten, treffen Hanna Schmedes, Lena Wassermeier und Eva Königshofen ihre neuen Mitstreiterinnen online über ein Videochat-Programm.
Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch per Chat oder sagt es einfach laut in diese ganze Gruppe hier hinein.
Sagt Hanna Schmedes. Ein gutes Dutzend Teilnehmerinnen wollen die Wikipedia weiblicher machen. Und sie bringen schon Ideen für Beiträge mit. Einer Studentin ist aufgefallen, dass ihre Professoren im Gegensatz zu ihren Professorinnen schon Einträge haben. Also nimmt sie sich ihre Wikipedia-Artikel vor. Die Initiatorinnen der Schreibwerkstatt haben auch im Studium der Kulturwissenschaften in Lüneburg die Lücken in der Wikipedia entdeckt.
Immer bei unseren Hausarbeitsrecherchen fürs Studium gemerkt haben, dass wir eben auf Leerstellen in der Wikipedia stoßen, vor allem wenn es darum geht, was wir an Informationen über AutorInnen oder FilmemacherInnen oder DramaturgInnen oder was auch immer. Diese Informationen, die haben uns einfach gefehlt oder die waren nicht so leicht zugänglich. Und auch da waren eben Leerstellen auf Wikipedia.
Frauen kommen in der Wikipedia oftmals zu kurz. Nur 16% der biografischen Einträge behandeln Frauen. Prominentes Beispiel: die Kanadierin Donna Strickland erhielt 2018 den Physik-Nobelpreis. Zu dem Zeitpunkt existierte kein Wikipedia-Artikel über sie. Wenige Monate zuvor war ein Eintrag über sie gelöscht worden. Begründung: sie sei nicht relevant genug. Die Geschlechterungleichheit ist problematisch, sagt auch Lili Iliev von der Wikimedia, dem Verein hinter der Freiwilligen Enzyklopädie.
Wikipedia ist als die größte freie Wissenssammlung der Welt erstmal etwas, was die Gesellschaft abbildet und auch die Wissenswelt abbildet. Und in dieser Wissenswelt werden Frauen systematisch und strukturell benachteiligt. Ja, das heißt, Wikipedia fungiert insofern als Spiegelbild der Welt und ihrer Ungleichgewichte. Dadurch ist es eben so, dass das Wissen der Welt, was uns eben auch in den Schulen vermittelt wird und in Wikipedia-Artikeln sich wiederfindet, ist eins, das von Männern aus Europa und Nordamerika geschrieben wurde und was jetzt eben sich in Massenmedien wie Wikipedia auch wiederfindet.
Nach Schätzungen sind nur 9% der Menschen, die für die Wikipedia schreiben, weiblich. Es geht dabei vor allem um den Faktor Zeit. Denn solange Frauen zusätzlich zum Job den Hauptanteil an Pflege- und Haushaltsarbeiten in den Familien stemmen, bleibt schlicht weniger Zeit fürs Ehrenamt. Wikipedianerin Eva Berlin setzt sich seit 8 Jahren für mehr Gleichheit ein. Sie hat die Initiative Women in Red in Deutschland aufgesetzt. Eine Liste von Frauen, zu denen es noch keine Beiträge gibt. Aber auch sie hätte anfangs fast der Mut verlassen.
Es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn die Wikipedia diverser werden würde. Ich selber bin ja zur Wikipedia dazugekommen am Anfang alleine vor meinem Computer und dachte, ich bin die Einzige, nachdem mir die Änderungen, die ich in der Wikipedia gemacht habe, getreu dem Motto »Sei mutig«, komplett jedes Mal wieder zurückgesetzt wurden und ich dachte, okay, ich bin hier offensichtlich unerwünscht, ich mache jetzt hier nichts mehr, ich habe mit meiner Zeit Besseres zu tun.
Geändert habe sich das, als sie bei Treffen und Schreibwerkstätten auf andere Wikipedianerinnen traf. Um den ruppigen, mitunter feindseligen Ton in der Wikipedia-Gemeinschaft geht es auch in der feministischen Schreibwerkstatt. Hanna Schmedes.
Sexismus, Rassismus ist einfach an der Tagesordnung, was diese Diskussionen angeht. Und da wollten wir euch nur einmal kurz darauf vorbereiten, dass man auf solche Sachen stoßen kann.
Am Ende des Abends hat zwar noch nicht jede einen Artikel veröffentlicht, aber ein weiterer Schritt ist gemacht, um die Wikipedia-Community zu verändern.
Sie ist international bekannt und sehr renommiert, die Fotografin Linde Kölbel. Sie hat in den vergangenen 5 Jahren 60 weltweit bedeutende Naturwissenschaftler und Nobelpreisträger porträtiert. Und sie machte den Porträtierten nur eine Vorgabe. Sie sollten die Essenz ihrer Forschungsarbeiten auf einer Hand notieren, beschreiben, malen oder skizzieren und die entsprechend markierte Hand in die Porträts mit einbringen. Über ihr Projekt erzählt sie gleich in Corso Kunst und Pop. Einschalten lohnt sich also oder dranbleiben vielmehr. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.